Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Bei mir sind heute die Moderatorin und Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl und der Ökonom und Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft, Stefan Kurz. Herzlich willkommen.
Ja, moin.
Hallo.
Wir wollen heute über die Frage diskutieren, wie der Weg aus der Krise für Deutschland aussehen kann. Deutschland steht vor der Wahl und die Parteien haben in den letzten Tagen ja ihre Programme vorgestellt. Wir wollen den Finger mal in die Wunde legen, angefangen mit der Wirtschafts- und Finanzpolitik, über das Thema Energie, die Themen Bürokratie, Infrastruktur, Digitalisierung, Fachkräftemangel, bis hin zu einer Einschätzung, was der Standort Deutschland denn eigentlich braucht, um international wieder wettbewerbsfähiger zu sein. Wir starten mal mit dem Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik. Der Wirtschaft geht es nicht gut. Das sehen wir in unseren Umfragen, die derzeit bundesweit ein eher düsteres Bild zeichnen. Die Investitionen und der Konsum sind zu schwach, der Export ist rückläufig, die Automobilindustrie steckt in der Krise, die Bauindustrie aufgrund der Zinsen auch. Kurzum, es klappert an allen Ecken und Enden. Liebe Frau Kohl, nun sehen wir ja an den Börsenkursen, dass sie eigentlich immer nur steigen. Die Indizes jagen von einem hoch zum nächsten, aber die Stimmung ist schlecht. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ja, also wenn man den deutschen Aktienindex nimmt, den DAX, dann sind da ja 40 Unternehmen drin, die global ihr Geld verdienen. Es ist ein Index, der deutsche Unternehmen spiegelt, die global aufgestellt sind. Und ich sag mal so, irgendwo wird immer Geld verdient. Wobei es sind vor allem 7 Unternehmen, die diesen DAX-Anstieg, diesen fulminanten vergangenes Jahr von 20% über die 20.000 Punkte getragen haben. Und das sind dann doch sehr defensiv aufgestellte Unternehmen, die nicht so ganz hundertprozentig von der Konjunktur abhängen. SAP, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Telekom, die Allianz, die Munich Re und auch Rheinmetall aufgrund des Krieges in Europa und der steigenden Verteidigungsausgaben. Aber wie gesagt, irgendwo wird immer Geld verdient und es sind Unternehmen, die innovativ geblieben sind, die sich so aufgestellt haben. Und ich denke, das ist Deutschlands Zukunft, innovativ zu bleiben und damit dann auch Erfolg zu haben.
Herr Kurz, nun haben wir gehört, dass es nur einige wenige Unternehmen sind, die den Kurs treiben und die dieses Bild im DAX produzieren. Wie sieht es denn flächendeckend und im Mittelstand aus? Wie würden Sie die Lage einschätzen momentan in der deutschen Wirtschaft?
Es fängt ja schon beim MDAX an. Der hat sich deutlich schlechter entwickelt als der DAX. Und das, was Frau Kohl sagt, ist völlig richtig. Also die übrige Weltwirtschaft läuft sogar ganz passabel, kann man sagen. Und das ist im Grunde das Spielfeld der DAX-Unternehmen. Deshalb ist es eben wirklich ein Trugschluss zu sagen, DAX steigt und dann kann es der Wirtschaft ja gar nicht so schlecht gehen. Gibt es noch ein paar andere Faktoren, die hier mit hineinspielen. Die globale Geldpolitik treibt natürlich auch immer hier dann die einzelnen Aktienmärkte. Deshalb ist das eben kein guter Indikator für den Zustand der deutschen Wirtschaft. Dort sieht es eben leider überhaupt nicht gut aus. Und zwar sind es praktisch alle Indikatoren, die wir derzeit reinbekommen, die hier ein eher trübes Bild zeichnen. Das fängt natürlich bei den Stimmungsindikatoren an. Die sind jetzt praktisch schon seit einiger Zeit im Abstieg begriffen. Wir haben Kapazitätsauslastungsgrade mittlerweile in der Industrie. Die liegen 5 Prozentpunkte unter dem, was wir sonst in normalen Rezessionen sehen. Das heißt, es ist keine normale Rezession, sondern es spricht sehr viel dafür, dass wir hier tatsächlich eine tiefe Strukturkrise haben. Das sehen wir mittlerweile auch am Arbeitsmarkt leider, wo in der Industrie jetzt Monat für Monat Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut werden. Das, was dagegen hält, das ist noch der staatsnahe Dienstleistungsbereich. Das ist aber auf Dauer nicht das, was die Einkommen erwirtschaften kann, die wir brauchen. Und so könnten wir diese Reihe jetzt fortsetzen. Also derzeit gibt es kaum Signale, die hier auf eine Besserung hindeuten.
Ja, Herr Kurz hat es eigentlich schon angesprochen, ne? Es ist eine Transformation. Deutschland war jahrzehntelang abhängig von einer Industrie, die ein ganz klares Geschäftsmodell hatte, und zwar basierend auf CO2, auf Kohlendioxid. Jetzt sehen wir eine Transformation weg vom Kohlendioxid, damit der Planet eine Zukunft hat. Die Arbeitsplätze, die Sie angesprochen haben, spiegeln das ganz gut. 35 Millionen Menschen sind mittlerweile im Dienstleistungsbereich beschäftigt, in Deutschland nur noch 8 Millionen in der Industrie. Das heißt, der Jobmotor sind die Dienstleistungen, aber ohne eine leistungsfähige Industrie, das bedingt sich ja gegenseitig, auch mit Zulieferern und Lieferketten etc. Und ohne Industrie können die Dienstleistungen allein eben nicht diesen Grad der Wertschöpfung erwirtschaften. Und das ist so ein bisschen das, was Deutschland jetzt erschüttert, diese Transformation, Dekarbonisierung, und das zweite ist die Digitalisierung. Auch da sind wir noch nicht ganz da, wo wir hin müssen. Und es ist ein bewegendes Ziel, was wir da verfolgen. Und das erschüttert jetzt vor allem den Mittelstand, der auch industriebasiert ist.
Ich habe da nicht mal einen ganz interessanten Satz gehört zur Stimmung in den USA. Wir hatten eine Konferenz mit der AHK New York, also der Auslandshandelskammer. Und der Kollege hat gesagt, die Stimmung in Amerika ist eigentlich recht gut. Die Erwartungen im nächsten Jahr sind positiv. Man sieht auch das mit Trump relativ gelassen in der Wirtschaft und stellt sich eigentlich darauf ein, dass das Geschäft besser läuft. Das ging dann weiter mit der Aussage, dass wir uns in einer Phase der Deindustrialisierung befinden und die amerikanische Wirtschaft in einer Phase der Reindustrialisierung. Auch durch den Inflation Reduction Act hat man andere Standortbedingungen geschaffen, andere Wettbewerbsmöglichkeiten geschaffen. Kann man das so sagen, dass wir in der Deindustrialisierung sind, weil wir vielleicht auch beim Klimaschutz die Wirtschaft überfordert haben?
Ja, ob das eine Deindustrialisierung ist, wie gesagt, es ist eine Transformation weg vom Kohlendioxid, und zwar weltweit, ne? Das machen die Chinesen, das macht die USA. Man darf sich da nicht täuschen lassen von einem Trump, der gleichzeitig natürlich Ölindustrie wieder fördern will und das Letzte aus dem Öl rausholen. Gleichzeitig passiert das Gegenteil, nämlich dass erneuerbare Energien boomen und gefördert werden. Mit diesem Inflation Reduction Act sind 280 Milliarden Dollar in Clean Tech geflossen, also fast 300 Milliarden. Davon würde so mancher in Deutschland träumen, dass wir das auch hinkriegen. Findet beides gleichzeitig statt, das letzte Aufbäumen der fossilen Energien und alles, was da dran hängt, und gleichzeitig eben eine Bewegung weg vom CO2. Ne? Deshalb boomt die Elektromobilität in China, weil sie boomt. Sie ist nicht weg. Die Menschen haben draußen oft ein falsches Bild, weil die Deutschen im Moment nicht vorne sind in China, dass die Elektromobilität kein Zukunftsthema ist. Das stimmt so nicht. Ne?
Das müssen natürlich letztendlich dann die Unternehmen selber lösen. Nur zur Frage in China, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Zum einen, wenn wir mal auf die Exportzahlen schauen, die weit überwiegende Zahl der Autos, die aus China exportiert werden, das sind klassische Verbrennerfahrzeuge. Die gehen dann eben hauptsächlich auch in andere Schwellenländer. Und China hat zwar beeindruckende Ausbauzahlen bei den Erneuerbaren, aber die haben beeindruckende Ausbauzahlen bei allen Energiequellen. China hat einen unglaublichen Energiehunger und deshalb greifen die natürlich nach allen Technologien, die Energie erzeugen, insbesondere Strom erzeugen. Das heißt, dort werden auch Kohlekraftwerke weiter ausgebaut, da werden Atomkraftwerke gebaut, Gaskraftwerke. Grundsätzlich haben wir in der Klimapolitik weiterhin ein ungelöstes Problem, und das ist das der internationalen Koordinierung. Diejenigen, die CO2-Emissionen reduzieren, zahlen ein auf ein globales Kollektivgut, aber die Früchte davon ernten dann alle. Das heißt, die Kosten bleiben weiterhin bei denen, der was macht, und die Erträge werden über alle verteilt. Und das bedeutet dann im Ergebnis auch zu sagen, unsere Anstrengungen können immer nur konditioniert sein auf das, was die übrige Welt tut. Sonst werden wir nur einen Wasserbetteffekt erzeugen, indem wir insbesondere die fossilen Energiequellen, Energieträger eben billig machen und umso mehr die Anreize dann in der übrigen Welt, und das ist ja nicht nur China, das ist auch Indien und der afrikanische Kontinent, Südamerika, überall dort, wo die Entwicklung noch einen riesigen Weg vor sich hat, die werden nicht lange nachdenken, wenn fossile Brennstoffe immer günstiger werden. Und auch deshalb mein Petitum, wir müssen hier global in der Klimapolitik denken. Und das bedeutet eben auch, den Eigentümern von fossilen Rohstoffen ein Geschäftsmodell offen zu lassen. Würde eben bedeuten, wenn wir weiter fossile Brennstoffe nutzen mit CO2-Abscheidung, dann ist sichergestellt, dass die Tonne Kohle, die bei uns verbrannt wird, keine CO2-Emissionen erzeugt, und zwar weder hier noch woanders auf der Welt. Wenn wir nur die Nutzung von Kohle zurückfahren, dann ist die Gefahr eben groß, dass genau dieselbe Tonne Kohle dann, die wir nicht mehr verbrennen, anderswo mit CO2-Emissionen genutzt wird.
Wobei Sie eben davon ausgegangen sind, dass fossile Energien sich verbilligen werden in dieser Dekade. Das gehe ich nicht mit. Ich wage zu behaupten, dass wir ein ganz anderes Bild sehen werden, dass am Ende dieser Dekade fossile Energien extrem teuer werden. Und zwar egal, was da demnächst noch gefördert werden, einfach aus dem Klimaaspekt heraus. Allein schon aus Regulierungsanstrengungen werden fossile Energien verteuert werden, weil der Planet es nicht mehr aushält. Und der Planet überlebt wahrscheinlich, die Menschheit wird größere Schwierigkeiten haben.
Aber ja, ganz kurz, aber nur dort, wo reguliert wird, ne? Dort, wo nicht reguliert wird, also wo Sie keine CO2-Preise haben, dort werden dann eben die fossilen Brennstoffe nur noch zu Förderkosten gekauft werden müssen. Und die sind dann eben wirklich sehr, sehr niedrig.
Das behaupten Sie. Ich denke nicht, dass das kommen wird.
Wenn die internationale Koordinierung gelingt, dann, klar, wird über die CO2-Preise genau dieser Mechanismus in Gang gesetzt. Wenn das aber nicht gelingt, dann haben wir diesen Wasserbetteffekt.
Wenn wir einen Kipppunkt 2030 erreichen, dann sind wir in der Unumkehrbarkeit von Dingen und dann haben wir ein ganz anderes Bild. Was den Mobilitätsmarkt China angeht, den Sie erwähnt haben, ist das kein Mobilitätsmarkt, der auf den Export ausgerichtet ist. Das ist nicht der wesentliche Punkt. Der chinesische Markt ist für die deutschen Hersteller wichtig als Ihr Exportmarkt, als der Markt, wo Ihre Wertschöpfung stattfindet, wo Ihre Produktion mittlerweile stattfindet. Und die Wertschöpfung umgekehrt wird nicht transferiert zurück ins Heimatland, sondern findet in China statt. VW hat ein einziges Problem deshalb, weil VW derzeit nicht im chinesischen Markt bestehen kann, wie es müsste. Deshalb kann ich den Punkt mit dem Exportmarkt China nicht ganz nachvollziehen. Es ist natürlich so, die ganzen Hersteller, BYD angefangen, der größte dort, der uneingeschränkte Marktführer ist, möchte natürlich gerne nach Europa exportieren. Aber der Punkt ist, die Schwäche der deutschen Hersteller auf dem chinesischen Markt, das ist das Problem VW. Weil VW kein Modell hat, das in China konkurrieren kann, weder vom Preis noch von dem, was die Chinesen wollen. Das ist VWs Problem und die Tatsache, dass man ausschließlich auf rein Elektro gesetzt hat und nicht auf Hybrid, Stichwort Toyota. Toyota hat beides getan und kommt weltweit deshalb gut klar in allen Märkten. Das ist das VW-Problem.
Genau, das müssen sich ja die verschiedenen Automobilhersteller selber ankreiden. Das können wir jetzt ja nicht den Rahmenbedingungen in Deutschland oder der Wirtschaftspolitik in Deutschland ankreiden. Das würde ich auch sagen, das ist die ureigene unternehmerische Aufgabe, sich das so aufzustellen, dass man die relevante Nachfrage dann eben auch bedienen kann, ganz klar.
Kommen wir doch mal zur Wirtschaftspolitik. Und jetzt haben wir die Lage so ein bisschen beleuchtet und haben uns auch anhand der Automobilindustrie ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wenn wir jetzt mal unsere Situation nehmen, was sind eigentlich die Dinge, die es jetzt braucht, damit es besser läuft in Deutschland? Was würden Sie sagen? Was sind Ihre Ideen? Also dann nähern wir uns wahrscheinlich schon dem, was einige fordern, aber das wäre jetzt mal interessant, denke ich, an dieser Stelle anzusprechen.
Also die nächste Regierung muss sich fokussieren auf die Kernproblematiken und vor allem auf Kernlösungen. Eine Steuerreform, die Senkung der Energiepreise in der Tat durch verschiedene Mechanismen, die Instandsetzung der Infrastruktur, allen voran die Bahn, das beste elektrische System, das wir haben. Und ein Bürokratieabbau. Und die Politik muss aufhören, sich zu verzetteln und muss sich fokussieren und der Einigungswille muss zurückkehren. Wir hatten 4 Jahre lang eine Regierung, von der Herr Wissing, der scheidende Verkehrsminister, gesagt hat, es war zu viel Destruktion und zu viel Gegenwehr innerhalb dieser Regierung. Herr Merz hat das auch schon formuliert. Wir brauchen eine Regierung mit Einigungswillen und mit der Kraft zur Fokussierung.
Ja, das würde ich voll und ganz unterstreichen. Ich denke, es braucht aber auch eine grundsätzliche Neuorientierung der Wirtschaftspolitik. Die vergangenen Jahre, und da nehme ich die der Großen Koalition mit hinein, waren ja geprägt durch einen immer kleinteiligeren Interventionismus. Das heißt, der Staat hat sich mit Subventionen eingemischt auf bestimmte Produkte, auf Branchen bis hin zu einzelnen Unternehmen, die gefördert werden sollten, und dem ist er einfach nicht gewachsen, weil das die Komplexität im ökonomischen Geschehen nicht zulässt. Und deshalb brauchen wir wieder meines Erachtens eine Politik, die sich stärker auf die Rahmenbedingungen beschränkt und es dann den Marktprozessen überlässt, welche Strukturen sich dabei herausbilden. Alles andere kann nicht funktionieren und hat so auch andernorts noch nicht funktioniert.
Was man mitnehmen kann aus dem, was Herr Kurz gesagt hat, ist ja weniger Staat. Und das die Forderung nach weniger Staat, nach weniger Regulatorik, sondern eher nach besseren Rahmenbedingungen, nach Entlastung für die Unternehmen. Das höre ich auch von meinen Unternehmen hier, mittelständische Unternehmen in der Region, die sagen, wir wollen keine komplizierten Förderprogramme. Wir haben keine Lust mehr auf Berichtspflichten. Das kostet uns alles nur Zeit. Diese Förderprogramme, die kann am Ende sowieso keiner ausfüllen und kriegt am Ende das Geld. Sondern wir wollen lieber eine Steuerreform und dann selbst entscheiden, wo wir investieren, wo wir unsere Schwerpunkte setzen, weil da kommt am Ende mehr raus. Das heißt nochmal zum Thema Steuerreform. Ist jetzt angesagt oder nicht, würden Sie beide sagen, Steuerreform brauchen wir. Steuern runter.
Ja, wir haben jedenfalls unseren Staat nicht auf Magerkost gesetzt. Wir gehen jetzt ausweislich der Prognosen, die derzeit im Markt sind, knapp auf eine Staatsquote von 50% zu. Das heißt, roundabout jeder zweite Euro, der in Deutschland erwirtschaftet wird, geht einmal durch die öffentlichen Kassen. Und dazu trägt eben auch eine relativ hohe Abgabenquote bei. Deshalb wäre es meines Erachtens genau der falsche Weg, immer weiter an der Abgabenschraube zu drehen. Denn auch für diese Schraube gilt, nach fest kommt ab. Und das bedeutet ganz einfach, der Keil zwischen dem, was Sie am Markt verdienen können und dem, was Sie am Ende dafür selber vereinnahmen, wird immer größer. Und das ist insbesondere ein Problem natürlich dann bei Unternehmen, die im Zweifel abwandern. Aber es ist vor allen Dingen ein Problem für die Arbeitsanreize. Und das gilt fast über das gesamte Spektrum. Das fängt schon ganz unten an. Bei den Einstiegseinkommen haben wir eine über 1.000 Euro breite Schneise bei allen relevanten Haushaltskonstellationen, wo ein zusätzliches Bruttoeinkommen praktisch kein höheres Nettoeinkommen bedeutet.
Das heißt, wir machen Arbeit zu teuer, kann man sagen.
Ja, nee, vor allen Dingen ist es dann nicht mehr lohnend, weil sich die Steuerabgaben und Transfersysteme gegenseitig ins Gehege kommen. Das hat keiner so gewollt, aber es ist eben so passiert, weil wir hier auch einen Wildwuchs haben, jeweils alles für sich betrachtet gut gemeint, aber dann in der komplexen Zusammenwirkung leider schlecht gemacht, weil die Leute sind ja nicht zu faul, die Leute sind einfach nur nicht zu blöd. Warum soll man denn mehr arbeiten, wenn dabei netto kaum etwas übrig bleibt? Also das ist dort ein Problem, es ist aber auch ein Problem bei den gut Qualifizierten, die wir ja anwerben wollen. Wir stehen ja mitten im Wettbewerb um die Talente der Welt. Und da müssen wir leider feststellen, dass die gut Qualifizierten einen ziemlich großen Bogen um Deutschland machen. Und da spielt auch nicht nur, aber auch die Abgabenquote eine Rolle. Und natürlich, was bekomme ich denn für die relativ hohen Abgaben in Deutschland? Und da müssen wir eben leider feststellen, dass was der Staat dafür an Standortfaktoren bieten kann, wird eher schlechter und die Preise dafür werden immer höher und so verschlechtert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis des deutschen Standorts. Und wenn man einem nichts anderes einfällt, als immer weiter an der Abgabenquote zu drehen, etwa um jetzt auch den demografischen Wandel, der jetzt beschleunigt auf uns zukommt, in den sozialen Sicherungssystemen, das ist nicht nur die Rente, das ist auch insbesondere das Krankenversicherungssystem, Pflegeversicherungssystem, das damit zu beantworten, dann ist das einfach zu wenig. Und bedeutet, dass man sich dann wie ein Unternehmen auch aus dem Markt herauskalkuliert, wenn dem nichts anderes einfällt, als auf sinkende Umsätze mit steigenden Preisen zu antworten.
Alle Parteien planen ja eine Art Steuerreform oder Steuersenkungen, jedenfalls wenn man nach den Wahlprogrammen geht für die jetzige Wahl. Es gibt ein bisschen einen Unterschied, wo man ansetzen will. Die CDU denkt über die Körperschaftssteuer für Unternehmen darüber nach, den Spitzensteuersatz von 42% erst ab 80.000 Euro dann zu veranschlagen. Das heißt, hier wird über den größeren bis größten Mittelstand gedacht, während die SPD eher bei einer Einkommenssteuer ansetzt, die gesenkt werden soll. Auch nur über eine Vermögenssteuer wird danach gedacht, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Und gleichzeitig will man die Mehrwertsteuer senken auf Nahrungsmittel von 7% auf 5%. Da merkt man schon, man ist in einem Bereich, wo man sagen muss, das ist überhaupt nicht gegenfinanzierbar. Die FDP hat einen Vorschlag, dass die Steuersätze unter 25% gedrückt werden sollen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19% zurück soll auf die 7%. Auch das klingt gut und ist schön gedacht, aber ist wahrscheinlich überhaupt nicht finanzierbar. Die Grünen halten sich relativ bedeckt, was Steuerpolitik angeht. Hier ist vor allem von einem höheren Grundfreibetrag die Rede. Was wir bräuchten, ist, 20 Jahre lang hatte Deutschland wirklich keine Steuerreform. die den Namen verdient, und gelitten hat der Mittelstand. Der kleine, der kleinste und der mittlere Mittelstand in Deutschland. Und der müsste händeringend entlastet werden. Die Sache ist die, dass die Mittelständler meist überhaupt keine Körperschaftssteuer zahlen, sondern eben einkommenssteuerpflichtig sind. Insofern wäre mein Ansatz, immer über die Einkommenssteuer zu gehen, damit hier der Mittelstand in Deutschland, der so stark belastet ist, auch an anderer Stelle wirklich mal entlastet wird.
Ja, volle Zustimmung. Wir haben ja in der Vergangenheit immer nur die sogenannte kalte Progression ausgeglichen. Eigentlich ist das auch nur die eiskalte Progression. Das ist nämlich die, darauf hinausläuft, dass nur die höheren Nominaleinkommen in Form der Preissteigerung wieder ausgeglichen werden. Aber es gibt ja dann auch noch einen Produktivitätszuwachs in den vergangenen 5 Jahren, zwar nicht mehr, aber zumindest in den Jahren davor, dass die auch die materielle Leistungsfähigkeit der Menschen eben steigt und allein dadurch dann eben auch die Steuersätze zunehmen, so eine Art lauwarme Progression. Also da würde ich auch sagen, muss man mit einer Steuerreform mal wieder klar Schiff machen. Dann halte ich es auch grundsätzlich besser, eben Steuern zu senken, weil das den unternehmerischen Akteuren die gesamte Klaviatur eröffnet, wie sie dann ihr Unternehmen produktiver machen können. Das finde ich besser, als die Steuern so zu lassen, wie sie sind, und dann Investitionszuschüsse zu zahlen, die daran gebunden sind, dass man bestimmte Investitionen tätigt, weil dann eben andere Maßnahmen, die auch für das unternehmerische Fortkommen wichtig sein kann, ob das die Fortbildung der Arbeitskräfte ist, ob das das Erschließen von neuen Märkten ist oder was auch immer das sein mag, dabei eben nicht berücksichtigt wird. Also auch hier würde ich sagen, je mehr Spielräume man den Akteuren lässt, umso besser. Mehrwertsteuersatzsenkung auf einzelne Produktkategorien, das halte ich für völlig verfehlt. Also hier sollte man tatsächlich, wenn überhaupt man an die Mehrwertsteuer herangeht, an eine Vereinfachung gehen und nicht an immer mehr Ausnahmen und Sondertatbestände.
Erschwerend kommt hinzu, kleine und mittlere Unternehmen warten nicht nur seit Jahren auf eine steuerliche Entlastung, sondern sie werden gleichzeitig von steigenden Sozialabgaben belastet. Das heißt, das ist der Punkt, wo Arbeit wirklich verteuert wird, weil die Sozialversicherungssysteme, Renten, Krankenversicherung mittlerweile eine Unwucht haben und schief hängen. Das heißt, das kommt erschwerend hinzu. Wir brauchen eine Reform dieser Systeme, um auch hier für eine Entlastung zu sorgen. Aber der erste Schritt muss sein, die Steuern müssen runter und das muss gegenfinanziert werden.
Gut, das heißt, wir haben das Thema, dass wir mit den Belastungen für die Haushalte, für die Unternehmen runter müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wachsende Aufgaben des Staates oder Herausforderungen. Nehmen wir mal Infrastruktur, da muss viel Geld investiert werden. Wir haben auch noch ein anderes Thema, das heißt Verteidigung. Da muss sehr viel Geld investiert werden. Dann sagt man jetzt in einigen Parteiprogrammen, okay, wir können auch an einigen Enden sparen. Ja, man nimmt sich das Bürgergeld vor, man guckt auf die Transfersysteme, ist das gerecht so gegenüber Arbeit und so weiter. Aber die Grundfrage ist doch immer die Frage der Refinanzierbarkeit. Das heißt, kann man das so machen oder muss man die Schuldenbremse anpassen oder nicht? Muss man da ran an das Thema? Nach meinem Gefühl, wenn ich das alles mal durchrechne, denke ich, ohne dass man die Schuldenbremse anpasst für Investitionen und oder für Verteidigung, wird es nicht gehen. Wie stehen Sie denn dazu?
Wenn wir kurzfristig erhebliche Umschichtungen stemmen wollen, dann kann man sich, also eben auf der Ausgabenseite jetzt, beispielsweise das Hochfahren des Verteidigungsetats, dann wird das sehr schwer werden, ohne so eine Ausnahmeklausel wie ein Sondervermögen, das es dann ermöglicht, diese starken Strukturveränderungen auf der Ausgabenseite über mehrere Jahre zu strecken. Da, glaube ich, kann man schon über eine solche Ausnahme nachdenken. Aber, und das will ich gleich mit dazu sagen, das muss tatsächlich für den Anpassungsprozess gelten und darf nicht dazu führen, dass man sich jetzt von einem sogenannten Sondervermögen ins nächste hangelt. Denn eins ist ganz klar, mittelfristig müssen die Ausgaben für die Verteidigung, das ist ja wie eine Versicherungsprämie, müssen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Und eigentlich war das auch die Idee des ersten Sondervermögens, was ja dann eben auch, ich glaube, bis 2028 läuft, dass man dann in der mittelfristigen Finanzplanung eben die Spielräume nutzt, um umzuschichten. Das bedeutet aber auch, dass sich der Staat an anderer Stelle zurücknehmen muss. Deshalb sehe ich die große Gefahr, wenn man jetzt so eine allgemeine Reform der Schuldenbremse vornimmt, wenn wir jetzt also viel größere zusätzliche Verschuldungsspielräume im regulären Haushalt ermöglichen würden, dann habe ich die große Sorge, dass wir dann einfach nur diese Umschichtungen nicht hinbekommen, sondern einfach nur mehr obendrauf satteln. Das sehen wir ja allein schon an den Vorschlägen, die jetzt vorliegen. Dieselben, die für eine Reform der Schuldenbremse im Sinne einer Lockerung der Schuldenbremse plädieren, machen dann Vorschläge, wie beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Das ist eben alles andere als investiv. Letztendlich verschiebt man dann nur die notwendigen Reformen weiter in die Zukunft und damit kühlt die Kartoffel nicht ab, sondern sie wird immer heißer.
Aus meiner Sicht geht an einer Reform der Schuldenbremse kein Weg vorbei, weil nochmal erinnert, der Kapital- und Investitionsbedarf durch den langjährigen Reformstau in Deutschland ist enorm. Nochmal die Bofinger-Zahl, wahrscheinlich eine halbe Billion mindestens bis 2035. Unsere Volkswirtschaft ist verschuldet mit 60-70% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist wirklich eine relativ niedrige Verschuldung bei immer noch relativ niedrigen Zinsen. Eine Reform der Schuldenbremse heißt ja nicht, dass man von heute auf morgen eine Schuldenpolitik verfolgen würde oder sollte, die in den Untergang führt, sondern es geht nur darum, dass man flexibler wird, diesen immensen Kapitalbedarf, den ich eben beschrieben habe, zu stemmen, damit die Infrastruktur in Deutschland in der ganzen Breite saniert werden kann. Und jetzt kommt die Krux. Die neue Regierung wird möglicherweise ein Problem haben, egal welche Partei sie anführen wird, welcher Kanzler. Haushaltspolitisch extrem enger Spielraum, den man zum Teil natürlich mit Sparmaßnahmen verbessern kann. Natürlich kann jedes Ressort vielleicht 10% einsparen. Natürlich kann man beim Bürgergeld das neu justieren und was einsparen. Aber der Kapitalbedarf ist so immens, der haushaltspolitische Bedarf ist so immens. Und wenn die neue Regierung keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag hinbekommt, dann wird sie keine Schuldenbremse reformieren können. Dann wird sie auch kein Sondervermögen stemmen können. Nochmal sei erwähnt, dass Deutschland mehr als 100 Sondervermögen derzeit hat, über die Jahre aufgebaut und wir leben dennoch. Aber das wird die Krux, wenn die neue Regierung keine Zweidrittelmehrheit hinkriegt. Haushaltspolitisch sind ihr dann die Hände gebunden, dann wird es verdammt schwer.
Zur Finanzierung der Infrastrukturen. Ich würde es rausnehmen aus dem fiskalischen Bereich und es eben so aufstellen, dass es über eigenständige Finanzierungsgesellschaften betrieben werden kann, dann muss der Staat sich dort eben nicht mehr mit eigenen Mitteln beteiligen und damit wäre dann auch die Infrastrukturthematik nicht mehr über die Schuldenbremse in irgendeiner Weise behindert.
Das heißt also privat finanzieren und dafür keine neuen Schulden oder nicht so viele neue Schulden.
Wir reden ja hier erstmal über die Bundesebene, das ist sowieso nicht die relevante Ebene, sondern die relevante Ebene, und da müsste man ein viel größeres Fass aufmachen, ist die kommunale Ebene. Und das bedeutet, wir müssten eigentlich eine Föderalismusreform 3 auf die Beine stellen. Das scheint mir das viel wichtigere Thema zu sein, als immer nur über die Schuldenbremse zu diskutieren. Wir brauchen eine Föderalismusreform 3, die dazu führt, dass dort, wo etwa die Hälfte der öffentlichen Investitionen stattfinden, nämlich im kommunalen Bereich, wir viel mehr finanzielle Stabilität hineinbekommen und diese Schwankungsanfälligkeit der Einnahmen, was dann auch zu sehr stark schwankender Investitionstätigkeit führt, also genau zu dem Gegenteil dessen, was man ja eigentlich will. Man will ja eine Glättung der Investitionen und nicht auch noch ein prozyklisches Agieren des Staates.
Also kleiner Zwischenruf, meine Landkreise, da hat keiner einen ausgeglichenen Haushalt im Moment. Ne? Die sind alle überfordert.
Sind nicht die einzigen.
Muss man ganz klar sagen. Ja.
Aber Sie haben auch eine Sache gesagt, die ist interessant, weil es kommt ja noch hinzu. Wir müssen Kriege führen, leider. Zumindest müssen wir unsere Verteidigung organisieren, weil sich geopolitisch die Welt völlig gedreht hat und die Achse der Autoritären von China, Russland, Iran, Hamas, etc. man da Position ergreifen muss. Das heißt, zu allen Ausgaben, die wir jetzt schon beschrieben haben und zu allem Reformstau und Kapitalbedarf, kommt noch der Kapitalbedarf für unsere Verteidigung hinzu. Wirklich, ich würde gerne glauben, dass wir das irgendwie so finanzieren, ohne dass wir mehr Schulden aufnehmen. Ich denke das nicht.
Also ich glaube, dass das Thema Verteidigung in der Gesamtheit, das ist so groß und den meisten ist gar nicht klar, was das für ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt ist, damit wir in 5 Jahren kriegsfähig werden. Wir haben in unserem Bezirk eine große verteidigungspolitische Komponente. Wir haben den größten Standort der Bundeswehr, des Heeres in Munster. Wir haben großen Fliegerhorst in Fassburg. Wir haben Rheinmetall mit einem großen Produktionsstandort. der aktuell ausgebaut wird. Eine lange militärische Tradition in Lüneburg waren, also die Universität in Lüneburg war früher mal eine Kaserne, eine richtig große. Wir haben die ganzen Strukturen abgebaut. Es geht dabei nicht nur um Geld, es geht auch um Menschen und um die Frage, wer das denn alles machen soll. Und wir haben keine Zeit. So, und wenn wir jetzt zurückkommen auf die Schulden, dann können wir natürlich sagen, wir können Schulden machen oder nicht. Aber Fakt ist, wir müssen verteidigungsfähig werden. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und es ist eigentlich sogar egal wie, weil es existenziell ist.
Ich hatte ja schon gesagt, wenn es darum geht, drastisch umzuschichten auf der Ausgabenseite, also in diesem Beispiel jetzt hin zu Verteidigungsanteilen im Ausgabenbereich, und das ist ja nun die klassische Staatsaufgabe neben der inneren Sicherheit und der Justiz, die ja auch niemand in Frage stellt, ist die äußere Sicherheit. Die muss dann aber perspektivisch, also mittelfristig, dann wieder aus den laufenden Haushalten finanzierbar sein. Auf dem Weg dorthin kann man sich ja über solche Ausnahmen Gedanken machen. Dann geht es aber sowieso in weiten Fällen nur darum, ob man damit Waffen aus der übrigen Welt kauft, weil wir selber haben die Produktionskapazitäten dafür gar nicht, würde das Geld also gar nichts nutzen, sondern würde nur die Preise hochtreiben. Aber meines Erachtens muss man ja jetzt bei der Diagnose feststellen, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten Fehler gemacht und das sind systematische Fehler. Und die müssten wir jetzt versuchen, in Zukunft zu vermeiden.
Ja, wobei es ja bei Wirtschaftspolitik auch immer um die Umsetzbarkeit geht und man da ja auch realpolitisch denken sollte. Was die Verteidigung angeht, in 5 Jahren wird Putin laut Militärexperten soweit sein, ein NATO-Land angreifen zu können. Das heißt, wir haben 5 Jahre, um eine Abschreckung, um eine Verteidigung in Europa zu etablieren. Die Verteidigungsunternehmen in Deutschland, in Europa weiten ihre Produktionskapazitäten enorm aus. Es gibt ja auch US-amerikanische Verteidigungskonzerne. Der Kapitalbedarf wird immens sein, diese Abschreckung zu stemmen und das innerhalb von 5 Jahren. Aber es gibt ja auch Ansätze, dass man sagt, okay, man kann sich vielleicht an Frankreich anschließen, an die Tour de Frappe und da Konzepte entwickeln, europäische Konzepte. Aber wir müssen da schnell in die Gänge kommen und auch schnell dieses Kapital aufbringen, weil ansonsten droht Europa tatsächlich zu einem dauerhaften Gebiet der sicherheitspolitischen Unsicherheit zu werden. Und das hängt auch davon ab, welcher Frieden in der Ukraine geschlossen wird. Wird es ein Diktatfrieden? Wird es ein Frieden, wo NATO-Garantien für die Ukraine gegeben werden? Das alles ist im Fluss. Aber Europa, die Europäer sind in der Gefahr, dauerhaft zu einem sicherheitspolitischen, unsicheren Territorium zu werden. Und das muss Europa gemeinsam verhindern. Und das wird enorme Ausgaben in schneller Zeit bedürfen. Ich sehe nicht, wie man das aus dem laufenden Haushalt stemmen kann. Wahrlich nicht.
Ist absolut unmöglich. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, dass es irgendwie gut gehen wird und dass man sich das alles sparen kann.
Wir haben jetzt nur die Friedensdividende verfrühstückt und haben gedacht, wir müssten diese Versicherungsprämie nicht mehr zahlen. Jetzt wissen wir, wir müssen wieder zu den Anteilen zurück, zu denen wir mal in der Blockkonfrontation gezwungen waren. Und wir müssen uns auch von Putin in dem Sinne nicht einschüchtern lassen. Ökonomisch sind wir viel, viel stärker. Also die westliche Allianz bringt sehr konservativ geschätzt mindestens ein 11-mal so große Wirtschaftsleistung auf die Waage wie Russland. Dazu gehört natürlich auch, dass wir dann Verteidigung viel stärker europäisch organisieren, also auch aus dem Geld, was wir einsetzen, darüber sollte man auch mal nachdenken, mehr Produktivität, also Sicherheitsproduktion, wenn man so will, herausholen und dieses kleinstaatliche Verzetteln, was wir betreiben mit parallelen Waffensystemen noch und nöcher, dass wir da dann eben auch mal zu einem europäischen Ansatz kommen. Das wäre eine echte Aufgabe für die EU-Ebene.
Bisher sehen wir das ja nicht, ne? Diese Geschwindigkeit sehen wir nicht. Es gibt ja sogar eine Studie, die auch vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gemacht worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie die Kollegen kennen. Da stand dann drin, verteidigungsfähig in Jahrzehnten. Die These ist dann, wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit, sind wir in ungefähr, ich weiß nicht, 20 Jahren da, wo wir 2004 waren. Reicht also alles noch nicht. Und das ist eben auch das, was ich von Rüstungsunternehmen höre. Es gibt ja auch eine Konferenz in Berlin jetzt wieder im Februar zum Thema Sicherheit und Verteidigung, die sehr interessant ist. Und da waren wir im letzten Jahr auch. Die Bedrohungslage ist wirklich akut, aber es geht auch nicht nur darum, Waffen zu kaufen. Es geht auch um ganz andere Aspekte. Es geht um den Schutz der zivilen und der kritischen Infrastruktur. Ja, also das heißt, wir haben in Niedersachsen jetzt nach Aufstellung ungefähr 400 kritische Infrastrukturen, die geschützt werden müssen. Der Heimatschutz wird jetzt ausgeweitet, haben wir gestern gehört, auf 20.000 Mann. Bisher hätte man in Niedersachsen ungefähr 1 bis 2 Mann für jede kritische Infrastruktur zur Verfügung. Also da sind ganz, ganz viele Fragen, auch der Zivilschutz zum Beispiel, die Versorgung der Bevölkerung, dann was ist eigentlich, wenn was kaputt geht, ganz, ganz viele Fragen zu beantworten, auch viele Fragen der Koordination. Wir müssen in dieses Thema rein, flächendeckend, und uns damit beschäftigen und wir müssen uns fragen, so meine Lieblingsfrage, die ich in der IHK und in meinem Unternehmen immer eigentlich am liebsten stelle und meistens stelle, wenn es irgendwie schwierig wird, wie geht das genau? Und das würde ich schon gerne wissen, egal von welcher Regierung, wie geht das genau? Weil nur wenn wir vorbereitet sind, haben wir die Chance, dass wir nicht in einen Konflikt reingezogen werden können. Dieses Thema Abschreckung hat ja schon mal funktioniert. Ich hoffe, dass es auch dieses Mal funktioniert. Aber da muss eben eine ganze Menge passieren. Und die nächste Regierung, wie auch immer sie aussieht, muss die Kraft finden, das wirklich durchzuziehen.
Und Russland setzt voll und ganz auf Kriegswirtschaft, voll und ganz. 40-50% des BIP ist nur noch Rüstung, Rüstungsindustrie. Das heißt, Putin geht nur noch einen Weg geradeaus und setzt auf Rüstung und auf Krieg und ist schnell in dieser Sache. Und insofern pflichte ich Ihnen dabei, muss Europa da wirklich zusammen, gemeinsam eine Antwort finden. Ja.
Die machen in einem Monat so viele Waffen wie wir im Jahr.
Wir haben mit der EU-Taxonomie den Versuch gesehen auf EU-Ebene, der leider immer noch in Kraft ist, über die Finanzierungskonditionen Industriepolitik zu betreiben. Das heißt, man ist von der Vorstellung getrieben, man könne am bürokratischen grünen Tisch entscheiden, was nützliche, gewünschte ökonomische Aktivität ist und was nicht. Und da waren sich viele bis zum Februar 2022 einig. Ja, also die Rüstungsindustrie, das ist ja wohl das Schmuddelkind der Wirtschaft. Und die sollten so ungünstige Finanzierungskonditionen bekommen, dass die sich am besten selber zurückziehen. Und nahezu dieselben Leute empören sich seit Februar 2022. Wo bleiben denn die Panzer von Rheinmetall? Die müssten ja längst an der Front sein. Daran sieht man eben sehr schön, dass diese ganze EU-Taxonomie, also dieser Versuch, einzelnen Industrien, einzelnen Investitionsprojekten oder einzelnen Unternehmen am grünen Tisch zu bescheinigen, welche Bedeutung sie für die Gesamtwirtschaft haben, einfach nicht funktionieren kann. Das ist konzeptioneller Murks und führt im Übrigen dazu, dass wir erhebliche Bürokratielasten bekommen auf Seiten der kapitalsuchenden Unternehmen, auf Seiten der Kreditwirtschaft, auf Seiten der Regulatoren, wo wir im Übrigen hochqualifizierte Arbeitskräfte binden, die gesamtwirtschaftlich etwas völlig Nutzloses tun. Wir sollten also auch die Bremsen lockern, die hier die Produktivität in Europa gängeln. Und das könnten wir beim Lieferkettengesetz weitermachen. Da geht es jedes Mal überhaupt nicht um die Absicht. Die sind typischerweise über jeden Zweifel erhaben. Aber es sind die falschen Instrumente, die uns am Ende nur Probleme schaffen und im Zweifel, Stichwort Lieferkettenüberwachung, sogar negativ auf das eigene Ziel einzahlen.
Also Bremsen haben wir ja jede Menge. Und ich meine, ich habe in meiner ersten Präsidentschaft nach 2 Wochen das Thema gefunden, Deutschland muss schneller werden. Ist dann ganz viel weiter erzählt. Inzwischen steht es fast überall drin. Aber besser geworden ist es mit der Bürokratie eben nicht. Und das ist ein erhebliches Potenzial, was eben die Wirtschaft, aber auch den Staat entlasten würde. Ich sage immer, spaßeshalber, wir sind Weltmeister darin, uns jede Menge Regeln zu geben und immer noch einen draufzusetzen, die uns dann am Ende total erfolgreich daran hindern, dass wir unsere eigenen Probleme lösen. Das ist wirklich ein Problem. Ich meine, wir haben eine Umfrage gemacht bei den Kommunen und haben gesagt, schreibt mal alles auf, was wir ändern sollen konkret. Und dann kommt am Ende dann kaum Feedback zu den Themen, die konkret gemacht werden sollen. Aber alle reden über Bürokratieabbau. Am Ende werden die Strukturen immer größer. Auch Niedersachsen hat, ich glaube, es sind 700 neue Stellen geschaffen worden inzwischen in dieser Legislatur. Selbst da sieht man einfach einen Aufwuchs anstatt eine Reduktion. Das ist ein Riesenproblem für die Unternehmen. Die Berichtspflichten kosten ein irres Geld. Und ich meine, jetzt haben wir hier so einen Hersteller, der macht Tanklastzüge, die haben 60.000 Bauteile. Wenn der für jedes Bauteil einen Fragebogen mit 50 Fragen beantworten muss, dann sind das 3 Millionen Fragen. Wer soll denn das machen? Es ist alles nicht pragmatisch, es bremst uns aus und es macht es uns noch schwerer, die Probleme, die wir haben, zu lösen. Auch da muss unbedingt was passieren.
Ja, pflichtig bei, dass die Regulierung in der Europäischen Union zurückgefahren werden muss. Es dürfte sich allerdings schwierig gestalten, weil Europäische Union heißt 27 Länder. Und ein Apparat zurückzufahren, der sich europaweit aufgebaut hat, das wird ein Unterfangen. Vielleicht sollten wir erstmal bei uns anfangen, in Deutschland, weil da haben wir genug Auflagen und genug Bürokratie, wo wir eine Handhabe haben. Auf europäischer Ebene sicherlich auch. Da muss man Einfluss nehmen. Ich pflichte Ihnen beiden voll und ganz bei. Das ist eine Überregulierung, die da in weiten Teilen auch existiert. Aber wie gesagt, 27 EU-Länder, das zurückzufahren, das wird schwer werden. Vielleicht können wir mal auf die Punkte kommen der Bürokratie, wie wir sie hier in unserem Land haben, was ja auch hauptverantwortlich dafür ist, dass mittlerweile eine mittlere Firma nicht mehr 3 Stunden in der Woche braucht, sondern 2,5 Tage oder 3 Tage, um die Bürokratie zu stemmen, mit entsprechendem Personalaufwand etc. Also insofern würde ich da auch erstmal selbst hier vor der eigenen Haustür dann kehren und versuchen, da zu einer Entbürokratisierung beizutragen. Was vor allem gehen würde, indem man digitalisiert, die Verwaltung digitalisiert, das wird maßgeblich zur Entbürokratisierung beitragen. Leider war es so, dass in der Regierung, die wir bislang hatten, auch die Etats für die Digitalisierung der Verwaltung zur Nicht-Existenz zusammengekürzt wurden, gesteuert von der FDP, von Herrn Lindner. Das ist natürlich der völlig falsche Weg, weil Digitalisierung wäre eine Hauptstellschraube, um maßgeblich zur Entbürokratisierung beizutragen in der Verwaltung, was dann wieder die Firmen spüren und, wenn es besser laufen würde, auch positiv spüren würden.
Ganz klar, die Digitalisierung in der Verwaltung ist längst nicht da, wo sie sein muss. Aber gegen diese konzeptionellen Probleme hilft auch eine Digitalisierung nicht. Also die Datenerfordernisse, ist ja nicht so, dass die Daten alle schon da wären für diese Bürokratiemonster. Die müssen trotzdem erhoben werden und stellen einen erheblichen Aufwand dar. Und ich will auch noch mal einen Punkt machen zur EU-Ebene. Das ist natürlich viel mühsamer, das ist schon richtig, aber das schließt an das an, was wir eingangs sagten. Wir brauchen wieder eine Regierung, die ein gemeinsames Verständnis hat darüber, wo sie hin will. Und das hatten wir in der Ampelregierung nicht, das hatten wir aber auch in den großen Koalitionen davor nicht. Das hat dann zu dem leider schlechten Ergebnis geführt, dass wir auf EU-Ebene sehr oft den German Vote gesehen haben, nämlich die Enthaltung. Und seitdem auch noch die Briten 2016 die EU verlassen haben, waren dann eben wenig marktwirtschaftlich orientierte Stimmen auf EU-Ebene noch vorhanden. Wenn eine deutsche Bundesregierung gemeinsam auftritt auf EU-Ebene und sagt, wir haben hier ein paar Probleme in den vergangenen Jahren uns selbst geschaffen, lass uns das nochmal kritisch evaluieren und dort, wo wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir uns mehr selbst im Weg stehen, als dass wir uns das Leben leichter machen, sollte eine EU auch die Kraft finden, das zu ändern. Und wenn wir einen Kompass hätten, der sagt, okay, diese Überbürokratisierung wollen wir nicht und wir gehen die auch auf EU-Ebene an, das ist ja auch nicht im Interesse anderer EU-Länder. Also ich sehe auch dort keinen so großen Interessenskonflikt. Andere Länder, Österreich und so weiter, die leiden ja unter demselben Bürokratielasten. Dann sollten wir auch in der Lage sein, hier wieder zu besseren Lösungen zu kommen. Das würde im Übrigen auch die Akzeptanz der EU fördern.
Ja, man kann in der EU wirken. Ich bin da Ihrer Meinung. Nochmal zur Erinnerung, es sind 27 Länder. Sobald Ungarn nicht will, sobald Italien oder wer sonst nicht will, sobald die Bürokraten und der Bürokratieapparat, der sich nährt in Brüssel, nicht will, haben Sie natürlich ein Problem. Vielleicht doch nochmal zu Deutschland und Entbürokratisierung in Deutschland. Sie haben die Daten angesprochen in der Verwaltung. Davon rede ich gar nicht. Das ist gar nicht das Problem. Es fängt bei den Plattformen an, bei den Anträgen, dass man die digital ausfüllen kann, dass dann eben mit wesentlich weniger Bürokratie und Personalaufwand geht für Firmen und auch für Privatpersonen. Das wäre ja schon mal ein Ansatz.
Das Wirtschaftsalphabet.
In jeder Folge von Moin Wirtschaft hören Sie die Rubrik Das Wirtschaftsalphabet. Dort erläutern wir jedes Mal einen Begriff aus der Wirtschaft. Passend zu den Bundestagswahlen 2025 behandelt das Wirtschaftsalphabet in dieser Folge ein Siegel, das in Bezug auf unsere Wirtschaft eine besondere Bedeutung hat, nämlich M wie Made in Germany.
Das Siegel Made in Germany bezieht sich auf das Produktionsland, also auf dessen Ursprung. Sobald die Herkunft einer Ware angegeben wird, ist hiermit das Versendungsland gemeint. Versendungsländer können sich schneller ändern. Der Ursprung aber nur dann, wenn B- und Verarbeitungsvorgänge stattfinden. Die Warenmarkierung Made in Germany gilt heute in zahlreichen Branchen, national wie international, als Nachweis einer besonders hohen Produktqualität. Entstanden ist das Siegel im Zuge des Merchandise Marks Act von 1887, bei dem britische Verbraucher vor Ware, die angeblich aus Deutschland kam, geschützt werden sollten. Also Waren, die zwar die Bezeichnung Made in Germany trugen, aber deren Ursprung ein ganz anderer gewesen ist. Ende des 19. Jahrhunderts war die Bezeichnung Made in Germany deswegen eher negativ besetzt. Durch die offiziell eingeführte geografische Ursprungs- und Qualitätsbezeichnung erhielt das Siegel einen höheren Stellenwert und schützt heute die in Deutschland hergestellte Ware, national wie international. Internationalität ist hierbei ein wichtiges Stichwort. Denn in unserer heutigen globalisierten Welt sind die Lieferketten international so verzahnt, dass kaum ein Produkt nur in einem Land entwickelt und produziert wird. Während die Produktidee und die Entwicklung zum Beispiel aus Deutschland kommt, läuft die Produktion vielleicht in Portugal. Das Design war eventuell die eines Mexikaners und die Herstellung wird aber nach Thailand verlagert. Letztendlich hilft die Verteilung der einzelnen Schritte einer Firma im Ursprungsland, produktiver, kostengünstiger und effizienter in der Produktion zu sein und mehr Umsatz zu generieren. Mehr Informationen zu dem Made in Germany-Siegel finden Sie in den Shownotes.
Nun haben wir ja schon relativ viele Punkte gefunden, die der deutschen Wirtschaft massive Probleme machen. Was auch in diesem Zusammenhang immer genannt wird, ist der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen zurzeit ein Riesen- oder im Moment ein Riesenproblem und wird eigentlich immer schwieriger. Das Besetzen von Stellen ist aber in vielen Bereichen auch für Unternehmen existenziell. Ich kenne Unternehmen in der Region, die haben geschlossen, weil sie keine Fachkräfte mehr gefunden haben. Die Frage ist ja auch, welche Konzepte gibt es eigentlich, um diesem dringenden Problem der Wirtschaft entgegenzuwirken? Wie ist da Ihre Einschätzung, Frau Kohlen?
Ja, also gegen den Fachkräftemangel, was ja mit das Hauptproblem ist mittlerweile für die Firmen, bestimmt auch in ihrer Region, kann ich nur wirklich dafür plädieren, dass man bei den Frauen ansetzt. Ne? Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, wir brauchen konsequente Aus- und Fortbildung, wir brauchen den Einsatz von Digitalisierung, auch von KI. Aber das Hauptpotenzial, das nicht ausgeschöpft wird, sind die Frauen. Wir haben 49% der Frauen in Deutschland in Teilzeitbeschäftigung. Wir haben eine Teilzeitquote von 29%. Wir haben die Situation, dass Frauen noch 10 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes 60% weniger Einkommen haben, weil sie einfach sehr, sehr lange in Teilzeit sind. Das führt zu Einkommenslücken und in der Folge dann zu massiven Rentenlücken. Ein Riesenproblem und wir haben so viele gut ausgebildete Frauen, Fachkräfte, die man einsetzen könnte. Und deshalb kann ich nur an die Unternehmen plädieren. Wir haben hier viel von, dass der Staat das nicht regeln soll. Der muss für Kinderbetreuungsangebote sorgen, das ist keine Frage. Aber ich kann nur an die Unternehmen plädieren, dass sie flexible Arbeits- und Arbeitszeitkonzepte sich ausdenken, um die Frauen wieder zurück in die Beschäftigung zu holen, dass die nicht so lange in Teilzeit bleiben, auch für ihren eigenen Nutzen, weil wie gesagt, die Einkommenslücken sind massiv, die Rentenlücken sind massiv und es würde wirklich maßgeblich helfen, den Fachkräftemangel in Deutschland zumindest in Teilen zu beheben. Wir haben so gut ausgebildete Frauen, die wirklich nicht am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Wenn wir mal auf die nächsten Jahre schauen, jetzt mal von der konjunkturellen Durchstrecke, die wir gerade durchlaufen, abgesehen, wird die Arbeitskraft-Engpass-Problematik immer größer werden. Das heißt, wir sind vor allen Dingen angebotsseitig limitiert. Das hat übrigens auch wichtige Folgerungen darüber, was man alles über eine Lockerung der Schuldenbremse angeblich mobilisieren kann. Aber das nur mal am Rande. So, also die Arbeitsmarktkräfte, die Marktkräfte am Arbeitsmarkt spielen jetzt zum Glück, und das ist wunderbar, immer stärker für die Arbeitnehmerseite. Und das ist prima. Das könnte aber uns dann auch dazu bringen, umso eher regulatorisch Leine zu lassen. Weil eben das, was sonst befürchtet wird, irgendeine vermeintliche Ausbeutung oder so etwas, ziemlich unwahrscheinlich wird, weil die Leute, die man verprellt, dann ab morgen bei der Konkurrenz arbeiten. Und natürlich, gerade qualifizierte Frauen, natürlich etwas, was für Unternehmen immer attraktiver werden wird. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen, dass die genau hier selber auf die Idee kommen. Da brauchen wir also keinen Staat, der da irgendwie den Unternehmen auf die Sprünge hilft bei Dingen, die ja offensichtlich sind und die unmittelbar einzahlen auf den Unternehmenserfolg. Es gibt aber unabhängig davon Faktoren, die der Staat beeinflussen kann. Und dazu gehört eben die Frage, inwieweit lohnt es sich denn überhaupt, Vollzeit zu arbeiten? Und da haben wir nun mal komischerweise immer die Debatte über das Ehegattensplitting, was ich für einen völligen Nebenkriegsschauplatz halte. Viel wichtiger sind beispielsweise die Beiträge zum Kranken- und Pflegeversicherungswesen, weil die haben aus Sicht derjenigen, die sich die Frage stellen, soll ich mehr arbeiten oder nicht, völligen Steuercharakter. Egal, wie viel sie verdienen, wie viel sie einzahlen, die Leistung ist immer das Gleiche. Das heißt, wir bräuchten hier eher wieder eine Politik, die den Beitragscharakter zu den Kranken- und Pflegeversicherungen stärker in den Vordergrund rückt. Da können auch Selbstbeteiligungen noch eine Rolle spielen, um auch die Kostendynamik etwas einzudämmen. Und der zweite riesige Bereich ist natürlich Zuwanderung. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung und alle Standortfaktoren, die wir aufgezählt haben, zahlen positiv ein, ob der Standort attraktiv ist für die Talente der Welt. Diejenigen, um die es hier geht, das sind die produktivsten und gleichzeitig die mobilsten Arbeitskräfte. Das geht ja immer Hand in Hand und die können sich also ihren Tätigkeitsbereich frei aussuchen, mehr oder weniger. Das gilt auch für die, die schon da sind. Wir können also nicht davon ausgehen, dass die alle bleiben, wenn wir hier immer weiter die Sache laufen lassen. Und deshalb müssen wir natürlich hier auch attraktiver werden für die Talente der Welt, ganz klar.
Wir haben ein riesiges, nicht ausgeschöpftes Fachkräftepotenzial im eigenen Land. Die sind alle hier. Das sind die Frauen in Deutschland. Ich habe eben an die Unternehmen appelliert, für Konzepte zu sorgen, um Angebote den Frauen zu machen, dass früher aus der Teilzeit wieder rauszugehen, nach der Geburt von Kindern attraktiv für sie ist. Ich appelliere auch an die Frauen, denn mit jedem Jahr Teilzeit vergrößern sich die Einkommenslücken, vergrößern sich die Rentenlücken. Das funktioniert so lange, solange die meist Ehen halten. Falls sie nicht halten, stürzen viele in eine Armutssituation, auch was die Renten angeht. Und vielen ist das nicht bewusst. Nochmal, die Stellschraube zur Behebung des Fachkräftemangels in Deutschland wäre, dass man das ungenutzte Potenzial von potenziell erwerbstätigen Frauen, die nicht so lange in der Teilzeit bleiben, nutzen würde. Dafür braucht es Kinderbetreuungsangebote, es braucht Männer, die den Weg mitgehen, es braucht Frauen, die dazu bereit sind, es braucht Unternehmen, die das unterstützen. Es ist ein riesiges, riesiges Potenzial gegen den Fachkräftemangel.
Nochmal aus meiner Sicht, praktisch im Unternehmen, ich habe viele Teilzeitfrauen. Das Problem in meiner Region hier ist, dass wir quasi Vollbeschäftigung haben und dass ich selbst kaum Frauen für Teilzeitpositionen noch finde. So ist die Lage jetzt hier im Landkreis Harburg zum Beispiel. Die wollen nur Teilzeit arbeiten. Es gibt noch ein anderes Phänomen, das ist auch interessant. Selbst bei jungen Leuten, die von der Uni kommen oder gerade ausgelernt haben, gibt es eine Bereitschaft, Teilzeit zu arbeiten und nicht Vollzeit arbeiten zu wollen.
Also machen wir doch das Zuhausebleiben unattraktiver.
Das wäre zum Beispiel ein Schritt. Wir brauchen die Menschen händeringend in den Unternehmen, damit sie helfen. Ja, das ist wirklich der Punkt. Und das Land braucht sie auch, damit wir wirtschaftlich wieder vorankommen. Das ist aber auch eine Frage des Mindsets.
Ändern wir ihn.
Das ist wichtig. Deswegen müssen wir es kommunizieren. Das Mindset ist noch nicht im Krisenmodus. Das muss man einfach sagen. Wenn wir das jetzt mal so sehen, wir haben die ganzen Wirtschaftsthemen, die wehtun, im Moment alle angesprochen. Würden Sie sagen, dass das Thema Wirtschaftspolitik diesen Wahlkampf entscheidet?
Ja, nicht nur diese Wahl. Ich würde mal sagen, immer dann, wenn die Zeiten wirtschaftlich schwieriger werden, dann rückt das Thema eben nach oben. Immer dann, wenn die Menschen merken, dass Probleme in ihrem eigenen Portemonnaie ankommen, dann fragen sie sich eben, warum das so ist. Deshalb ist es sicherlich so, dass wir jetzt nach zwei Stagnationsjahren ein Thema zur Wirtschaftspolitik oder das Thema Wirtschaftspolitik viel prominenter im Wahlkampf sehen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, das Thema Wirtschaftspolitik wird die Wahl entscheiden. Es wird nicht anders sein als in Amerika. Da hat es auch die Wahl entschieden. Die Menschen haben einfach zu wenig Einkommen von ihrer Arbeit. Sie sind belastet von Inflation, sie sind belastet von steigenden Abgaben oder zumindest relativ teuren Energiepreisen. Sie wollen einfach erfahren, Lösungskonzepte, wie die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig wird. Und wir haben 20 Jahre weitgehend verschlafen. Jetzt haben wir den Reformstau. Wir sehen es aller Orten, wenn die Bahn nicht fährt und sonst was nicht läuft und die Bürokratie uns erdrückt. Darauf muss sich die neue Regierung fokussieren, auf diese Kernaufgaben. Steuerreform, Entbürokratisierung, Instandsetzung der Infrastrukturen und eine Abmilderung bei den Energiepreisen, auch für die Unternehmen.
Prima, ja, da gehen wir als Wirtschaft 1:1 mit. Was würden Sie sagen, Herr Kurz, so die letzten, was würden Sie der Regierung ins Stammbuch schreiben, ganz kurz?
Was so die gemeinsame Linie bei all diesen Politikbereichen ist, wieder mehr Vertrauen in Marktprozesse und weniger industriepolitischen Interventionismus.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben extrem angeregt diskutiert. Wir haben ganz, ganz viele Punkte beleuchtet. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über diese ganzen Punkte zu reden. Wir sind alle sehr gespannt auf das, was bei der Wahl rauskommt. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie interessiert an unserem neuen Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Das war die erste Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Bundestagswahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. In den Shownotes finden Sie übrigens die Links zu unseren Studien und Quellen. Bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHK-LW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Bokelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.